Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir starten heute mit einem neuen Thema, mit dem Titel Die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde. Welche Gemeinde meinen wir? Da haben wir am Donnerstag den geistlichen Austausch und da hat jemand gesagt, ja, was heißt Gemeinde? Ja, da kann die Stadtgemeinde sein, die Dorfgemeinde sein, Gegelclubgemeinde sein, die Gemeinde der Kinder Gottes Israel oder die Gemeinde der Kinder Gottes, der Leib Christi. Deshalb zwischen Klammern, wir reden jetzt von der Gemeinde, von dem Leib Christi mit einem Haupt, Herrn Jesus Christus im Himmel. Ansonsten, das Wort Gemeinde an sich sagt uns nicht viel. Wenn wir sagen Gemeinde, dann denkt jeder sich etwas aus, was damit gemein sein könnte. Und so ähnlich mit allen Worten, was wir sprechen. Wenn wir ein Wort aus dem Kontext herausziehen, dann ist es natürlich angenehm, da kann jeder hineininterpretieren, was er gerne sehen möchte. Und das sollen wir nicht tun. Wenn wir freien Raum liefern lassen wollen, dass jeder so denkt, wie er will, dann könnte man das so machen. Wenn man sagt, nein, wir wollen verständlich sprechen, selber verständlich sein, selber verstehen, dann müssen wir schauen, dass wir alles im Kontext auch verstehen. Wir werden dieses Thema nicht heute abschließen, wir beginnen heute. Das ist ein zu wichtiges Thema, dass wir sehr kurz darüber sprechen. Wir haben das Thema vorerst wie folgt aufgeteilt. Jetzt habe ich die Macht in der Hand. Wir werden dieses Thema in den nächsten Sonntagen behandeln und gliedern es wie folgt auf. Grundsätzliches, das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Das Geheimnis des Christus. Fragen und Antworten. Irrtum und Wahrheit und dann eine Zusammenfassung. Für heute, das Grundsätzliche über das Thema wollen wir auch aufteilen. Zuerst ernste Warnungen bezüglich der Lehre des Christus. Ja, wer spricht diese Warnungen aus? Die Apostel, nicht wir. Wenn wir etwas anders jetzt aussprechen würden, dann würden wir etwas hinzufügen zum Wort Gottes und dann kennen wir auch die Warnung aus dem Wort Gottes. Wer etwas hinzufügt, wird Gott die Plagen und die Zorngerichte, die in dem Buch der Offenbarung aufgelistet sind, hinzufügen. Und wer etwas, sogar einen Buchstaben streicht, der wird Gott seinen Namen aus dem Buch des Lebens auch streichen. Also diese ernste Warnungen wird man uns anschauen im Wort Gottes. Wo finden wir die Lehre des Christus in der Bibel? Und der letzte Punkt ist, die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Für das gesamte Thema könnte man sagen, die Lehre Jesu Christi. Das kann jeder behaupten. Ja, das ist die Lehre Jesu Christi. Man braucht nur in einer Botschaft den Namen Jesus zu erwähnen, den einen Vers von da und dort aufzuführen, den Heiligen Geist zu erwähnen, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, Gott, vielleicht Mose und Jakobus und Jakob und Isaac und was weiß ich, wer alles noch da ist. Und dann ist es doch klar, das ist die Lehre Jesu Christi. Wer kann etwas dagegen sagen? Das ist doch alles aus der Bibel. Und leider ist es so. Das ist ja nicht so in der Welt und nicht so in den vielen sogenannten christlichen Gemeinden, auch manchmal bei uns, unseren Geschwistern ab und zu ist ein Ausrutscher dabei, dass wir irgendwas zitieren. Ist ja wie in der Disco hier, gell? So, etwas zitieren, und meinen, das wäre gut für uns aus dem Alten Testament. Und ja, das ist ja nicht so dramatisch, aber wenn wir aufeinander Acht geben, dann ist das auch nicht so wild. Aber da müssen wir aufpassen. Die gesamte Bibel ist von Gott und seinem Geist inspiriert und durch seine Propheten und Apostel geschrieben worden. Und wir sollen auch den gesamten Ratschluss Gottes in der Bibel finden. Nur wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben und wer wir sind. Es gab Gläubige im Alten Bund, es gibt Gläubige im Neuen Bund, es wird auch Gläubige in der Trübsalzeit geben, es wird Gläubige im tausendjährigen Reich geben, es wird auch Ungläubige im tausendjährigen Reich geben, es wird auch Gläubige nach dem Ende des tausendjährigen Reichs geben und er wird dann ausschließlich Gläubige in der Ewigkeit geben. Zu welcher Gruppe gehören wir und wo leben wir im Moment? Leben wir jetzt im Alten Bund, wo wir die Verheißung von Gott, wenn wir uns zusammentun und auf Gott hören und dann können wir in den Krieg ziehen und dann wird man so viele Leute umbringen und ihr Land nehmen, was Gott uns versprochen hat. Das war der Wille Gottes für sein Volk. Wenn sie natürlich friedlich sind und das Land freiwillig hergeben, das ist in Ordnung und wenn nicht, dann müssen sie natürlich mit ihrem Leben bezahlen, weil wir schließlich von Gott aus erwählt sind und das ist uns versprochen worden. Wir können natürlich auch sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es drin. Ja, das ist Gottes Wort. Wir können sagen, der vom Glauben abfällt, gehört getötet, soll ausgerottet werden, steht in Gottes Wort. Wir können sagen, wir wollen die ganzen Rituale jetzt wieder einführen, das steht doch in Gottes Wort. Das können wir nicht machen. Warum? Weil wir eine andere Heilszeit haben. Will man das nicht verstehen, dann ist zu Recht die Kritik an der Bibel von den vielen Bibelkritikern, sagt er, schau, da widerspricht sich eh alles. Hier heißt es, du sollst deinen Feind lieben, dort heißt es, du sollst deinen Feind töten. Ja, das stimmt alles nicht. Vergiss es, das ist eher von Menschen geschrieben. Stimmt nicht. Das ist Gottes Wort, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Vers der Offenbarung. Aber wir müssen verstehen, in welcher Zeit leben wir und wer wir sind. Wir sind also der Leib Christi. Wenn wir die vier Evangelien uns anschauen, die Evangelien heißen oder genannt wurden im zweiten Jahrhundert, hat ein Bischof gesagt, wir nennen sie Evangelien. Die sogenannten Evangelienschreiber nennen sie Berichte, aber das ist eigentlich nicht das Thema, ob sie Evangelien genannt werden oder Berichte, aber es sind Berichte. Berichte natürlich über das Leben von dem Herrn Jesus Christus. Der Jesus Christus hat im Alten Bund gelebt. Was? Ja, natürlich, wann hat der neue Bund angefangen? Und das Problem, was wir haben, wir wollen schöne Sachen hören, die einfach und zart sind, dass wir unsere Gehirnschmalz nie anstrengen, weil das nicht so kompliziert ist. Ja klar, wenn du zum Leib Christi gehörst, zum Christus gehörst, der später auch ein Erbe Gottes ist, jetzt schon Erbe Gottes und später sein Erbe empfangen wird und das Universum verwalten wird und hier auch die Engel sogar richten, wenn wir mit dem Herrn Jesus zusammen zurückkommen, dann musst du mehr wissen. Deshalb heißt das, wer in meinem Wort bleibt, in dem bleibe ich und er in mir. Die meisten Menschen, nicht nur sogenannten Christen, aber die meisten Menschen wollen nicht viel denken. Kleine Floskel, kleine Slogan, das reicht. Möglichst kurzer Satz, am besten ohne Verb, dass die Aussage nur aus zwei Worten besteht. Das ist aber nicht der Anspruch Gottes an seine Kinder, die ihr Bürgerrecht im Himmel ist. Er hat ein Organ, ein Organismus auserwählt. Er hat den Leib Christi verkündet, und zwar circa 11 Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi. Und er hat einen gewissen Anspruch an diesen Christus, der Christus Gottes genannt wird. Und zwar, dass wir nichts hier erwarten, keinen irdischen Segen. Da hat Heike die schöne Frage gestellt am Sonntag, ja, aber wo unterscheidet sich eigentlich dieses Evangelium des Christus oder die Lehre des Christus vom Evangelium vom Reich? Was wir natürlich im Alten Bund gesehen haben, das ist ja nicht nur dass der Herr Jesus Christus das Evangelium vom Reich für das Hause Israel verkündet hat. Das sehen wir auch in den alten Prophetenbüchern im Alten Testament, wie oft auch über das Reich verkündigt wird, was Gott auch versprochen hat, wie die ganzen Juden wieder gesammelt werden und dort in das Land, das verheißene Land, zurückgebracht werden. Aber das ist, Hauptmerkmal ist, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Im Moment bis zur Entrückung sind wir hier Botschafter. Wir haben hier nichts zu regieren. Wir erwarten nicht, was das irdische Volk Gottes erwartet hat und Gott auch erfüllt hat. Wir haben einige Wochen von der Weisheit des Salomo gelesen und auch gehört, dass wenn er Gott treu war und sein Volk, das Volk Gottes treu war, wurde mit allem gesegnet, mit vielen Kamelen und Schafen und Ländereien und Sklaven und was weiß ich, mit allem. Das ist aber nicht für uns. Wir finden das nirgendwo in der Lehre des Christus, in dem Evangelium des Christus, in dem Geheimnis des Christus, das offenbart wurde. Und deshalb müssen wir unterscheiden und aufhören, nach irdischen Segen zu gieren, der uns nicht versprochen wurde. Unser ist der himmlische Segen mit allem geistlichen Segen im Himmel, in den Himmeln sogar, versprochen worden. Und wenn wir das nie unterscheiden, dann gieren wir nach etwas, was uns nicht verheißen wurde. Und da ist unser Vater im Himmel natürlich mehr als traurig. Und wenn wir berufen und auserwählt sind, wird er einen Weg finden, dass wir irgendwann mal die Augen geöffnet bekommen und sein Wort hören. Wo finden wir dieses Evangelium des Christus? Wir brauchen nur im Internet einzugeben, Evangelium des Christus, und dann kann man das sehen. Wann wurde das offenbart? Das wissen wir etwa 11 Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi. Bis dahin war dieses Geheimnis der sichtbaren und unsichtbaren Welt verborgen. Wenn wir glauben, dass Gott die Wahrheit sagt, dann müssen wir auch wirklich so annehmen, dass vorher niemand das wusste. Wir können nicht in den Jahren oder Jahrhunderten und Jahrtausenden davor dort suchen und sagen, ja, dort will ich eigentlich das Evangelium des Christus lesen. Kein Mensch hat von dem Leib Christi etwas gewusst. Das Geheimnis des Christus. Was Gott mit seinen Kindern vorhat, das ist der Ratschluss Gottes, das ist ein Geheimnis, war schon vor der Schöpfung, vor der Erschaffung der Welt in Gott verborgen. Und jetzt wollen wir schauen, wie weit wir kommen mit den Warnungen. Die Apostel sprechen sehr ernste Warnungen an die Gemeinden bezüglich der Lehre des Christus aus und warnen vor den verführerischen Irrlehren, die innerhalb der sogenannten christlichen Gemeinden verbreitet werden. Wir werden die Warnungen sehen, die sind nicht missverständlich, die sind unmissverständlich. Wer das Evangelium des Christus verlässt, ist aus der Gnade gefallen. Wer etwas anders verkündigt als das Evangelium des Christus, ist ein Verführer. Und wer ihm folgt, ist auch verführt. Es ist ja keine theologische Feinheit, dass man sagt, naja, wie viele Zähne hat er im Mund gehabt und wie viele Haare auf dem Kopf gehabt hat und so weiter. Das ist ja völlig uninteressant, ob wir Kaffee trinken dürfen oder nicht. Manche sagen, nein, schmeckt mir nicht, das ist in Ordnung. Und andere sagen, schmeckt mir, das ist auch in Ordnung. Nein, das ist die Grundlage dafür. Und wenn der Apostel Paulus sagt, wer an das Evangelium nicht glaubt, er hat nichts. Ja, aber wir glauben doch an das Evangelium vom Reich und wir beten für Segen und da gibt es Zeichen und Wunder. Da gibt es hier einen Berg, da erscheint die Maria und dort der Petrus und hier der Paulus und ich habe meine Wallfahrten überall, schau her. Es hilft alles nichts. Humbug, Blödsinn, wenn das Wort Gottes stimmt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief Folgendes. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, er meint hier die Gemeinde, ne? Zu euch in die Gemeinde kommt. Wenn einer dich zu Hause besucht und diese Lehre nicht bringt, sollst du ihn rausschmeißen. Du sollst ein guter Gastgeber sein. Hey, du bringst die Lehre des Christus nicht. aber in der Gemeinde Gottes. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das heißt, wenn jemand kommen würde zu uns und würde eine andere Lehre predigen, müssen wir sagen, stopp. Wo hast du das hier? Ja, Mose, schau mal, was er geschrieben hat. Ja, das ist ja richtig. Zum Wissen, was der Ratschluss Gottes war, vor Anfang der Schöpfung bis in die Ewigkeit, alles, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat, soll man kennen. Aber wir sollen nicht so leben, als ob wir schon im alten Bund wären oder auch im neuen Bund, aber nach der Entrückung. Ja, wir werden hier im tausendjährigen Reich herrschen, da können wir gleich herrschen. Nein, das ist nicht unsere Bestimmung, wann wir was zu tun haben. Wir wissen in der Buch der Offenbarung, wenn der Engel die Posaune bläst, dann ist der Zeitpunkt, dass das Lamm aufsteht und dann runterkommt und dem Bösen ein Ende bereitet. Dann wird auch so passieren, mit dem Hauch seines Mundes wird er die Bösen vernichten. Oh, das können wir da gleich machen, warum soll man warten? Nein, wir vernichten die Bösen jetzt nicht. Das ist nicht der Plan Gottes. Vorher wurden die Bösen vernichtet, getötet. Der Herr Jesus Christus wird sie auch töten. Gott wird sie auch, die Ungläubigen im tausendjährigen Reich auch später töten. Wenn einer sündigt, dann wird er umfallen und sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wir haben eine andere Zeit. Wir haben eine Zeit der Bewährung jetzt. Wir haben eine Zeit des Wachstums, geistlichen Wachstums, dass wir unser Leben immer heiliger gestalten, den Willen Gottes erfragen. Und deshalb müssen wir auch in seinem Wort und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes bleiben, damit wir nicht der Welt gleich werden. Wenn wir mit der Welt zusammenkommen und mit denen über Gottes Wort sprechen wollen, dann sind sie höflich und sagen, du bist wohl verrückt geworden. Und wenn sie nicht höflich sind, dann schmeißen sie uns raus aus der Runde und sagen, ja, such dir ein anderes lokalen Menschen, aber nicht hier. Du störst nur. Für Geistesgestörte haben wir ja keine Zeit. Aber in der Gemeinde, deshalb brauchen wir auch die Gemeinde, brauchen wir die Gemeinschaft, dass wir einander stärken, einander trösten, einander bekräftigen, dass wir immer mehr und mehr erkennen. Und dann, wenn wir es erkannt haben, dann sind wir in der Lage, überhaupt das umzusetzen. Weil allein zu erkennen bringt nichts. Glaube ohne Werke ist tot. Und so ist es, wenn wir das verstehen und nicht umsetzen, dann bedeutet nichts anderes, dass wir das nicht glauben, wenn man grundsätzlich das nie umsetzt. Das heißt nicht, dass wir nie sündigen. Aber wenn wir grundsätzlich das Verstandene nicht umsetzen, heißt es, dass wir nicht glauben, was wir verstanden haben. Weil Verstand ist nie einverstanden. Und Einverstand ist lange nicht umgesetzt. Auch der Apostel Paulus warnt mit drastischen Worten vor den Verführern, die ein anderes Evangelium verkündigen. Ah, gibt es auch ein anderes Evangelium? Ich dachte, wenn man sagt Evangelium, dann ist es schon Evangelium von dem und Evangelium von dem. Gerade in schönen großen Häusern. Ein guter Freund von mir, der sagt, wenn ich in eine große, alte Kirche reinkomme, allein schon die Stimmung, da komme ich zu Gott. Ja, du kannst auch in jeden buddhistischen Kloster reingehen, da hast du die Stimmung, kriegst du Gänsehaut. Du kannst auch anfangen zu weinen. Es gibt auch Rockkonzerten, wo du auch weinen kannst, du kannst dich auf den Boden schmeißen. Natürlich kann der Gastgeber von diesem Rockkonzert auch Jesus' Namen erwähnen, aber es gibt auch einen anderen Jesus. Das ist heutzutage nicht mal Straftat, wenn man den anderen Jesus erwähnt. Vielleicht gab es 1400 Jahre eine Zeit, wo man einen bestimmten anderen Jesus erwähnen musste, sonst wäre das auch eine Straftat gewesen. Heute haben wir die Säkularisation und da kann man machen, was man will. Aber das geht nicht darum, dass man nach Gefühlen gehen, sondern wir sind aufgefordert, verständlich zu sein, sagt uns die Schrift. Und da wird geprägt, nein, du musst nicht alles verstehen. Das ist im Herzen. Ja, was heißt im Herzen? Im Herzen ist ein Synonymwort für die Seele des Menschen, für den Geist des Menschen. Und das Herz, wenn man das eins zu eins versteht, das ist ja nur ein Muskel, das ist ja nichts. Aber das müssen wir verstehen im Kontext, wenn in der Bibel steht, das Herz heißt deine Seele oder dein Geist. Das ist das Herz. Und Gott hat uns dafür einen Verstand gegeben und sind aufgefordert, ständig zu verstehen. Und die Unverständigen hören und verstehen nichts und sehen und erkennen nichts. In Galater 1 schreibt der Apostel Paulus: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Das ist nicht nur heute, dass ein anderes Evangelium grundsätzlich gepredigt wird. Wir müssen wissen, dass ein anderes Evangelium nicht ausnahmsweise da und dort gepredigt wird, grundsätzlich wird gepredigt. Weil die Menschen, die dieses andere Evangelium grundsätzlich auch nichts anderes hören wollen. Ja, also, wir sind doch jetzt hier keine Götter. Ja, aber wenn du Kind Gottes bist, dann bist du eigentlich auch ein Gott. Man sieht zwar jetzt nicht, aber wenn du zurückkommst, werden sie sehen. Ja, wie? Sind wir jetzt Götter? Ja, der Herr Jesus Christus sagt, die Söhne Gottes sind Götter. Ja, er hat vielleicht was getrunken, als er es gesagt hat. Hat er es nie gemeint. Während es doch kein anderes gibt. Natürlich gibt es andere Evangelien, aber für uns gibt es kein anderes Evangelium, außer das Evangelium des Christus. Wie wir genauso in dem 1. Korinther 8 auch die letzten Tage gemeinsam studiert haben, über die Erkenntnis, die aufbläht, aber die Liebe baut auf, dass man verstehen auch, was ist da gemeint mit dieser Erkenntnis dort. Und dem Zusammenhang sagt der Apostel Paulus, es gibt viele Götter, viele Herren. Es gibt sie, aber für uns gibt sie nicht. Es gibt viele Evangelien. Immer wieder wird ein anderes Evangelium gepredigt. Und wenn keine andere Evangelien gäbe, gäbe es auch keine sogenannten christlichen Glaubenskriege, geschweige von anderen Glaubenskriegen zwischen verschiedenen Religionen. Auch innerhalb der 30-jährige Krieg lässt grüßen und 1400 Jahre Inquisitionsgeschichte lässt dreimal grüßen und erinnert uns an scheußlichen, grausamen Zeiten. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Auch heute, da steht der eine Pope von Ukraine und sagt, die anderen sind lauter Banditen, die müssen eigentlich den Krieg ziehen und töten. Und der andere Papst von Ukraine, der Russe sagt jenes, der Ukrainer sagt jenes. Und beide nennen sich Christen. Und die christlichen Kirchen in Deutschland positionieren sich da oder dort. Und je nachdem, in welchem Land du bist, positionieren sich die Kirchen. Und alle im Namen Gottes heben die Bibel in der einen Hand und Schwert in der anderen Hand. Hat sich nichts geändert. Warum? Weil sie noch leben wie im alten Bund. Mit dem Wort Gottes ziehen wir in den Krieg. Und das ist heute noch, und zur gleichen Zeit mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem Deckmantel des Christentums. Wenn man nach Amerika oder Brasilien die letzten Wahlkämpfe blickt, genauso. Da stehen hier die Teil von den Christen hier und Teil von den Christen dort. Und die einen sind für den einen Kandidaten, die anderen für den anderen Kandidaten. Und alle heben die Bibel hoch. Das ist einfach. Hingehen und schreien. Das Wort zu studieren, zu verstehen, den Ratschluss Gottes zu verstehen und dann tagtäglich dein Leib, dein Fleisch zu bezwingen, zu besiegen. Wir haben heute das Lied gesungen, in ihm haben wir den Sieg über wen? Über uns selbst, über die Sünde, über unser Fleisch zu siegen. Und das ist tagtäglich. Das ist unsere Aufgabe, nicht die Menschen zu besiegen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anders als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Adjektiv für den Teufel, für den Satan, der ist verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, für diejenigen, die geschlafen haben, bei dem ersten Satz wiederholt er den zweiten Satz nochmal und sagt, so sage ich euch auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Auch wenn ich selber komme, ich habe das verkündigt, wenn ich jetzt vom Glauben abfallen würde und nochmal kommen würde und etwas anderes erzählen würde, sei verflucht. Und wenn ein Engel wäre, auch. Warum? Weil der Satan in der Form des Engels, Engel des Licht, kommt und da ein anderes Evangelium verkündigt. Er sagt, da stehen sie da als frömmige Prediger, aber in der Wahrheit sind sie Diener des Satans. Und deshalb müssen wir mündig sein. Was heißt mündig? Ja klar, über 18. Nein, der die gesunde Lehre kennt, ist mündig, gemeint in der Schrift. Wenn wir die Lehre kennen, dann können wir sagen, halt, du erzählst hier was anderes. Das steht hier aber nicht drin. Lass uns mal zusammen studieren. Wenn wir unmündig sind, dann hören wir auf jeden, der da schön redet und große Säle füllen kann oder große Stadien füllen kann und sagen, ja, da ist bestimmt, wenn das nicht richtig wäre, da wären nicht so viele Menschen gekommen. Wir gehen einfach hin. Haben wir gesagt, wenn du ein Lokal, zwei Lokale nebeneinander sind und die siehst, das eine ist voll, das andere ist leer, dann gehst du natürlich in das Volle. Warum? Ja, da wird es schon bestimmt schmecken. Du weißt zwar nicht, aber wenn viele Leute da hingehen, dann wird es schon stimmen. So denkt der Mensch. Wir können es nicht ändern. Aber wir wissen, dass gerade der schmale Weg, das sind wenige, die ihn passieren. Der den breiten Weg geht, da geht die große Mehrheit durch. Und dieser Weg führt zu ewigen Verdammnis. Auch an die Korinther wandte Apostel Paulus vor den Irrlehren in der Gemeinde. Es geht immer darum, dass man in der Gemeinde, wenn die Menschen zusammenkommen über Gottes Wort, nachsinnen, studieren wollen. Da sagt er, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Sie hat Eva nicht gesagt, pass auf, Gott ist ein Lügner. Hat sie nicht gesagt. Ganz listig. Meinst du, dass das stimmt, was er sagt? Na, das stimmt nicht. Also er möchte nur, dass ihr nicht so sein werdet wie er. Was heißt es? Er hat euch belogen. Mit ihrer List auch und natürlich hat die Begierde in diesen ersten Menschen geweckt, dass sie so sein werden wie Gott. Jetzt sind sie von ihm nicht mehr abhängig. Er sagt, das darfst du essen und das darfst du nicht essen. Ja, wer bist du? Jetzt bin ich wie du. Das können sie nicht mehr sagen. Ich könnte dir sagen, von dem isst du nicht, von dem isst du. Das wollten sie. Und diese Begierden sind in uns. Die Menschen wollen, sagt der Apostel Paulus in Römer 1, die leugnen Gott, damit sie ihm nicht gehorchen müssen. Wenn es ihn nicht gibt, kann ich ihm auch nicht gehorchen. Genauso wie wir das gelesen haben, bei den Menschen, die Erkenntnis der Wahrheit erlangt haben, dass kein Götzenfleisch essen, und sagt, na, das dürfen wir nicht essen. Wenn für uns keine Götzen gibt, dann gibt es auch kein Götzenfleisch. Und somit auch das Gleiche. Wenn es Gott nicht gibt, ja, dann kann ich auch keinem Gott gehorchen. Und wenn einer in seinem Gewissen spürt, dass es doch einen Gott gibt, dann bastelt er seinen eigenen Gott, so wie er will, zusammen. Da hat das der Karl Marx auch sehr schön formuliert. Jeder hat seinen eigenen Gott, den er selbst zusammengebastelt hat. Da muss man natürlich hier klare Einschränkungen machen. Die wahren Gläubigen haben ihren eigenen Gott nicht zusammengebastelt, sondern berufen sich ausschließlich auf das Wort Gottes. Also, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, ah ja, also wenn du Jesus hörst, heißt gar nichts, überhaupt nichts. Warum? Sie haben schon vor 2000 Jahren einen anderen Jesus verkündigt. Ja, aber du musst überlegen, ist das der Jesus der Bibel, der verkündigt wurde von Apostel Paulus und anderen Aposteln, Johannes, Jakobus, Petrus etc.? Oder ist ein anderer Jesus? Wird ein anderer Jesus verkündigt? Ja, natürlich, das gefällt euch, das ist ja immer gleich. Was ich euch sage, nein, das gefällt euch nicht, das ist hart, anstrengend. Der andere Jesus befriedigt eure Begierden, eure Wünsche. Der andere Jesus macht euch reich, wohlhabend, gesund. Ihr werdet Anerkennung haben, ihr werdet Ruhm haben, ihr werdet große Seele füllen. Die Menschen schauen zu euch auf, sie verachten euch nicht. Ah, das ist ein schöner Jesus, ja, viel schöner als das andere, was du erzählst. Ja, lesen tun wir sowieso nicht. Aber der erzählt Sachen, die uns gefallen. Außerdem, ich habe ein Ohrleiten seit 20 Jahren und der sagt, komm mal hier, ich lege Hand auf und dann ist geheilt. Und man kann auch irgendwie sich einreden lassen, dass geheilt ist. Und sag mal, jetzt ist alles okay. Kaum ist er zu Hause, ist das Geschmack wieder da. Ja, Pastor, ich dachte, das ist geheilt. Ich so, ja, du hast wieder gezweifelt. Hokus pokus, weil das der Schmarrn ist alles. Ne? Kann Gott nicht mehr heilen, aber selbstverständlich kann heilen. Aber das ist ja keine Spielerei. Und wir sehen auch sogar in den vier Berichten, wie der Herr Jesus Christus viele Zeichen und Wunder gemacht hat. Und viele zum Glauben gekommen sind. Durch Zeichen und Wunder, nicht durch sein Wort, sondern durch Zeichen und Wunder, die ihn am Ende gekreuzigt haben. Ja, die sind aber, ja, weil die haben nur seine Zeichen und Wunder geglaubt. Und das hat nie gereicht. Immer wieder gesagt, was sagst du uns? Was machst du uns für ein Zeichen oder ein Wunder, damit wir wissen, dass du wirklich der Sohn Gottes bist? Sagt mich, ich mache Tag und Nacht Zeichen und Wunder. Fragt ihn immer wieder, ja, das war gestern. Ja, heute musst du noch mal was zeigen, sonst glauben wir nicht mehr. Der hat die 5000 mit Frauen und Kindern gespeist und dann suchen sie ihn am nächsten Tag. Die wollten das Gleiche haben, auch das war ein tolles Wunder. Was er erzählt hat, war nicht so wichtig, aber das Wunder war viel schöner. Und dann kommen sie über den Teich und dann finden sie ihn wieder und sagen, ja, wo warst du und so weiter. Ich sage, ihr sucht mich, ja, aber nicht wegen dem, was ich sage, sondern damit eure Bäuche wieder füllt, oder? Und als er angefangen hat, wieder zu erzählen, da sind sie alle weggelaufen. Und sogar die 72 Jünger, die in seinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben haben, sind auch weggelaufen. Da blieben nur die 12. Da drehte er sich zu ihnen und sagte, alle sind weg. Er sagt, nur noch 12. Und einer war Ehrverräter. Wollt ihr nicht weggehen? Und sagt ihm der Apostel Petrus, seinerzeit der Jünger, ja, wo soll man hingehen, Herr? Das Wort der Wahrheit ist bei dir. Aber der hat ihn auch dreimal verleugnet. Aber das war, bevor er den Beistand bekommen hat. Der war noch schwach. Es heißt nicht, dass wir, wenn wir den Beistand haben, auch nicht sündigen. Der Apostel Johannes sagt in seinen Briefen, wer ein Kind Gottes ist, sündigt nicht. Dann sagt er, wer aber sagt, ich sündige nicht, ist ein Lügner. Ja, was meinst du jetzt? Natürlich, man bleibt nicht in der Sünde, das geht nicht. Man kann nicht in der Sünde verharren als Kind Gottes. Aber wer sündigt, das soll seine Sünde bekennen. Und dann wird seine Sünde vergeben. Zu diesen Warnungen, die an vielen Stellen in den Briefen der Apostel ausgesprochen werden, müssen wir nichts hinzufügen. Ich meine, dass man sein aus der Gnade fehlt, mehr oder man hat Gott nicht mehr, man braucht eigentlich keine größere Warnung auszusprechen und wir müssen auch nicht unendlich jetzt Bibelstellen auflisten. Die Frage ist, wenn wir jetzt erkennen, oh oh, der Apostel Paulus, wer das Evangelium des Christus nicht hat, ja, wo ist es denn? Das müssen wir wissen und verinnerlichen. Ah ja, seit wann gibt es das Evangelium des Christus? Was früher ein Geheimnis war, Geheimnis des Christus, verborgen in Gott. Und wer hat das Geheimnis offenbart? Das müssen wir wissen und versuchen auch nicht nach 2 Stunden wieder zu vergessen. Wir lesen in den Briefen, dass Gott den Apostel Paulus circa 11 Jahre nach der Himmelfahrt in den dritten Himmel geholt hat, über seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, ihm das Evangelium oder das Geheimnis des Christus offenbart hat, persönlich durch den Herrn Jesus Christus. Und er ist dann, er hat das verkündigt den Menschen. Und alle anderen Apostel haben auch dieses Evangelium des Christus durch den Heiligen Geist empfangen. Also vorher braucht man nicht nachzuschauen. Das finden wir in allen Briefen, das sind 21 Briefe. Da haben wir auch die 7 Sendschreiben an die Gemeinde. Das ist ja sowieso als letztes Buch geschrieben worden. Und jetzt müssen wir schauen, wenn eine Lehre kommt, wenn ich mich hinstelle oder der Gunti oder der Reinhold oder Johannes und fängt an, uns eine Predigt vorzustellen oder uns irgendwas zu predigen. Da müssen wir prüfen, natürlich gibt es so viele tolle Sprüche im Alten Testament, Buch der Sprüche oder Psalmen oder auch in den Büchern von Mose und. Da müssen wir prüfen, passt das zur Lehre des Christus? Das ist für uns persönlich, unsere Lehre des Christus. Passt das zu? Ja, dann passt es. Wenn nicht, nein. Sonst musst du gleich die Ungläubigen, wenn einer vom Glauben abfällt, musst du ihn töten. Nein, das gibt's nicht. Oder musst du Auge im Auge umsetzen? Nein. Fängst du an, irgendwelche Rituale und Sakramente und was weiß ich, was da alles gibt, zu praktizieren? Nein. Und deshalb müssen wir erstmal die Lehre kennen und dann können wir prüfen, ob das zur Lehre passt oder nicht. Die Ewigkeitswahrheiten bleiben natürlich bestehen, dass Gott der Schöpfer ist. Das werden wir im ersten Buch Mose finden bis in der Ewigkeit. Ja, widerspricht das der Lehre des Christus für uns? Nein. Ja, aber das haben wir in dem ersten Buch Mose gelesen, nicht hier. Das lesen wir natürlich auch im Evangelium des Christus, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Aber das dürfen wir und sollen wir auch natürlich für uns annehmen. Und so müssen wir prüfen, was ist dort für uns im alten Bund. Wir müssen daran denken, der alte Bund, neuer Bund, wann ist die Schnittstelle? Mit dem Blut Jesu. Bis dahin haben alle Opfer dargebracht auf Jesus hin. Nachdem, lesen wir in dem Buch an die Hebräer, ist beendet, einmal für einmal. Es gibt keine Opfer mehr. Und dann haben wir den neuen Bund. Dieses Evangelium des Christus finden wir in den 21 Briefen der Apostel an die Gemeinden sowie in den 7 Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes. All diese Schriften stellen die Lehre des Christus für die Gemeinde dar, weil sie direkt vom Herrn Jesus Christus den Aposteln für die Gemeinde offenbart wurden. 1. Thessalonicher 3,2 lesen wir auch, und sandten Timotheus, unseren Bruder, schreibt der Apostel Paulus, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Mitarbeiter am Evangelium des Christus. Was ist aber mit der restlichen Heiligen Schrift, ja der Bibel? Der Apostel Paulus beantwortet diese Frage wie folgt in seinem Brief an Timotheus 2, 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Zuerst zur Lehre. Wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen. Ja, das Alte Testament müssen wir nicht wissen. Nein, wir sollen es kennen. Wir sehen auch sehr oft in den 21 Briefen Zitate aus dem Alten Testament. Ja, wie Evangelium Christus? Ja, natürlich, weil das für uns zur Lehre ist, zur Überführung. Wir müssen wissen, der Ratschluss Gottes für die gesamte Menschheit über alle Zeiten hinweg, den Gott uns offenbart hat, wenn wir gehorsame Kinder sein wollen. Wir können sagen, nur Papa, Vater Gott im Himmel, du hast uns zwar Sachen gegeben, dass wir lernen, aber haben eigentlich keine Lust. Das können wir machen. Aber dann können wir uns vorstellen, wie ein Vater darüber nachdenkt. Und die Vater, alle Vaterschaft, jede Vaterschaft in dieser Welt ist aus Gott. Also Gott hat uns geschaffen, auch als Väter, dass wir das Gleiche auch empfinden, wenn unser Gewissen einigermaßen noch intakt ist. Für uns alle ist also klar, dass die gesamte Schrift, also neben der Lehre Jesu Christi, auch das Alte Testament, die sogenannten 4 Evangelien, also die Berichte, die Apostelgeschichte und die Offenbarung für uns nützlich sind, zur Unterweisung, zur Kenntnis Gottes und seines Wirkens mit den Menschen. Allerdings ist es von elementarer Bedeutung zu unterscheiden, dass es unterschiedliche Heilszeiten gibt und in welcher Heilszeit wir als Gemeinde heute leben. Sonst sind wir wirklich aus der Gnade gefallen. Ja, wie? Ich will doch den Plan Gottes jetzt im tausendjährigen Reich vorziehen. Und diese Lehre gibt's. Sag, ja, warum macht ihr das? Ja, das tausendjährige. Wie oft wurde das tausendjährige Reich in den letzten 2000 Jahren ausgerufen? So oft. Von Gläubigen, Bekannten, großen Kirchen. Ja, wir sind der Leib Christi, wir vertreten ihn. Ja, das macht der Herr Jesus Christus, wenn er kommt mit uns zusammen. Na, aber er macht das durch uns jetzt. Hat es jetzt angefangen? Nein, nein. Wir machen jetzt gar nichts. Steht drin, Evangelium Christus, das ist nicht unsere Zeit. Erst auf ein Ereignis warten wir, ist die Entrückung. Bis dahin leben wir in der Heiligung. Wenn wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben und jetzt Kinder Gottes sind, dann wollen wir gehorsam sein. Da wollen wir gehorsam sein. Und gehorsam heißt, in seinen Weg jeden Tag sich selbst verleugnen und Jesus nachfolgen. Den gleichen Weg. Wollen wir irgendwann auch den Auferstehungsleib haben, dann müssen wir den gleichen Weg gehen wie er. Durch Leiden hat er Gehorsam gelernt. Durch Leiden. Und als erstes Leiden durch das Bezwingen unserer Begierden. In jeder Hinsicht. Die Begierden, was anzugeben, zu zeigen, was wir haben. Ah, wie schön sie sind, wie stark wir sind, wie bekannt wir sind, wie beliebt wir sind und wie begehrt wir sind und. Das sind alle Begierden des Fleisches. Deshalb sagt der Apostel, ich bin gestorben, mit Jesus gestorben, jetzt lebe ich nicht mehr, sondern Christus in mir. Sich selbst verleugnen. Weder im Alten Testament noch in den sogenannten vier Evangelien finden wir das Wort Geheimnis Gottes für die Gemeinde offenbart. Wir können suchen und suchen und suchen und suchen, ja, bis wir tot sind. Und dann haben wir alles verloren. Und man ist gefunden. Und dann wachen wir auf, dann sind wir woanders, als wir dachten. Ich sage, ja, wir waren auf der Suche. Wenn wir wirklich auf der Suche waren und nicht nur alibimäßig, dann hätten wir es gefunden. Gott sagt, er lässt sich finden von denjenigen, die ihn suchen. Aber wir waren nur alibimäßig auf der Suche. Der Herr Jesus hat während seines Dienstes auf Erden nur spärliche Hinweise darüber preisgegeben, die wir in den sogenannten vier Evangelien finden können, insbesondere in seinem priesterlichen Gebet in Johannes 17. Da betet er und sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das Faszinierende in dem priesterlichen Gebet in Kapitel 17, der Herr Jesus Christus in seinem Gebet schweift schon von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Die Welt wird es erkennen. Wir wissen natürlich durch das Evangelium des Christus, das sind nur Aufblitze da und dort. Er und wir werden der Welt offenbar werden, wenn wir wiederkommen. Die ganze Welt wird erkennen. Und die werden vor uns niederknien. Wir werden auf den Thronen sitzen. Wir werden die Welt richten. Aber nicht jetzt. Jetzt kannst du sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich werde die Welt richten. Im Auftrag Gottes, des Vaters natürlich. Er hat dem Christus das Gericht übergeben. Ja. Da wird die Welt uns sofort erkennen, uns natürlich die Throne gleich hier draußen am Marktplatz hinstellen, dass wir uns alle hinsetzen. Ist doch klar. Steht doch. Nein, nicht jetzt. Und deshalb haben sie auch nichts verstanden. Jetzt für uns ist es klar, nachdem wir das Evangelium des Christus kennen, die ganzen 21 Briefe kennen, dann verstehen wir das alles. Wir können alles einordnen. Sie konnten nichts verstehen. Die Jünger haben diese Hinweise gehört, konnten aber nichts verstehen. Matthäus 16, 18 sagt Jesus, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ah, da spricht er seine Gemeinde jetzt auf einmal. Auch diese Aussage konnten die Jünger nicht verstehen, weil das Geheimnis des Christus noch nicht offenbart war. Bis heute verstehen die Leute nicht, was er gemeint hat, wenn sie nicht wirklich zum Leib Christi gehören. Die lesen das und dann sagen, oh, schau mal, Petrusturm, das ist der große Fels. Gell? Da gibt es 7 Felsen rum. Der größte war dort, wo der Petrusturm da ist. Das ist ein klarer Fall. Diese Aussage können auch heute nur diejenigen verstehen, die das offenbarte Geheimnis des Christus, ja das Evangelium des Christus, kennen. Die Glieder am Leib Christi wissen nun, dass der Felsen Jesus Christus selbst ist, nicht Petrus. Petrus ist ein Stein in diesem Bau, ist nicht der Stein oder der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Jesus Christus ist der Felsen. Und alle Gläubigen sind lebendige Steine in dem Bau, in der Gemeinde, im Leib Christi, zu denen auch Petrus gehört. Jetzt haben wir ein Zitat. Ah ja, das lesen wir, das habe ich jetzt weggelassen, sehr ausführlich beschrieben, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Das könnte man dann zu Hause lesen, wie das erklärt wird, dass wir alle Gläubigen sind lebendige Steine im Tempel Gottes. Das heißt, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und 1. Korinther 3,11 schreibt der Apostel Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und wer ist dieser Grund, auf dem die Gemeinde gebaut ist? Welcher ist? Jesus Christus. Der Herr Jesus bestätigt in den 4 Berichten schon im Voraus, dass was er dem Apostel Paulus direkt und den anderen Aposteln indirekt durch den Heiligen Geist offenbart wird. Er betonte hier ausdrücklich, dass es noch viel zu sagen gäbe, aber jetzt nicht die Zeit dafür wäre. Wir lesen in Johannes 16, 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ohne 2 Dinge. Als allererstes der Heiligen Geist, Geist der Wahrheit, der sie in die gesamte Wahrheit einleiten wird. Und dann kommt noch eines, dass auch diese Offenbarung des Geheimnisses, was das Geheimnis aufgerollt wird. Für uns, wenn wir die Wahrheit lieben und die 21 Bücher nicht in den Mülleimer schmeißen und immer nach irdischen Segen gieren, ansonsten wird man nicht danach gieren. Wenn wir die 21 Briefe nicht wegschmeißen und selektiv irgendein Wort rausholen, das uns passt, sondern wirklich als Wort Gottes annehmen, verstehen wir jetzt alles. Ist alles klar. Aber sie konnten nichts verstehen. Wie sollen sie es verstehen? So. Mein Vorschlag ist, dass wir heute die Botschaft beenden. Punkt 2 wäre, die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Ich würde sagen, verschiebe das auf den kommenden Sonntag, wenn das so recht ist. Sonst wird das zu lang. Es dauert bis mindestens 20 Uhr, wenn wir jetzt mit dem Punkt 2 beginnen. Also ich würde jetzt hier die Botschaft für heute Sonntag beenden. Und wir verabschieden uns auch von den Geschwistern im Netz, wünschen Gottes Frieden und Gottes Gnade. Wenn Fragen gibt, gerne uns per E-Mail, möglichst persönlich und nicht anonym. Wir beantworten gerne die Fragen und eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.